So, aber jetzt möchte ich gerne Björn vorstellen. Er gibt nämlich jetzt gleich einen wunderschönen, spannenden Vortrag zu dem Thema DIY Balkonsolar. Energiewende auf Balkonien, also natürlich auch auf der Terrasse. Er ist Ingenieur, er hat technische Informatik studiert, das heißt den Informatikteil, aber auch den technischen Ingenieurlastigen Teil. Er hat letztes Jahr sich eine kleine Anlage zugelegt und dann richtig mit, wie ich jetzt rausgehört habe, auch total viel Spaß und auch Know-how selbst ganz viel dazu gebastelt. Das erzählt er dann auch noch, wie er das gemacht hat dann im zweiten Teil. Und im Anfang ist es dann noch ein bisschen mit alle die Basics dazu, wie das eigentlich technisch funktioniert. Und morgen ist dann ja auch nochmal ein Talk in die ähnliche Thematik, morgen Vormittag um 11.15 Uhr, glaube ich, von jemand anderen. Was ich auch noch ankündigen möchte, und zwar hat er mir nämlich auch schon verraten, ab morgen soll es draußen eine Solarladestation geben für Handys. Also die Sonne scheint ja sowieso auf jeden Fall morgen. Das heißt, ab morgen während der ganzen GPN könnt ihr dann über Solarstrom eure Handys laden. Das wird ungefähr 100 Watt sein. So ein Handy braucht zwischen 5 und 8 Watt, also da gehen ein paar Handys ran. Und jetzt viel Spaß beim Talk mit Björn. Ich freue mich genauso.
Ja, sehr schön, mal wieder auf der GPN zu sein. Und dann auch direkt auf der Bühne präsentieren zu dürfen. Genau, ich habe mich das letzte Jahr mit der ganzen Solartechnik auseinandergesetzt, weil ich letztes Jahr im Sommer umgezogen bin und dann endlich die Möglichkeit hatte, selber auch eine Solaranlage zu betreiben. Das war vorher in der Stadt nicht so möglich, da hat die Wohnung keinen Balkon gehabt. Genau, und irgendwie bin ich da so ein bisschen auf dem Thema hängen geblieben. Da ist halt so der Großteil meiner Freizeit reingegangen. Und ich möchte euch ein bisschen auf meine Reise mitnehmen, was ich da so gelernt habe. Genau, und welche Erfahrungen ich da gemacht habe. Und natürlich auch zum Nachahmen anregen. Genau, also dürfte ja jeder mitbekommen haben, was letztes Jahr so los war mit dem Energiemarkt. Preise sind explodiert. Irgendwie will man ja auch mit diesem ganzen Fossilen auch mal ein Ende machen. Genau, und deswegen ist eigentlich Solar eine super Geschichte, zumindest für die sonnigen Monate. Genau, aber bevor wir uns da ein bisschen drauf eingehen, auf die Solartechnik, müssen wir ein bisschen Wissen aufbauen und da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der das super erklärt, das könnte ich selber nicht besser, vor allen Dingen schön animiert von Planet Schule, wie denn eigentlich diese Magic in dieser Solarzelle, in diesem Halbleiter passiert, dass da auf einmal Strom rauskommt, wenn da Licht drauf fällt.
Bestehen Solarzellen aus einem Kristallgitter von Siliziumatomen? Ihre Eigenschaften erhält die Solarzelle aber erst durch zusätzliche Atome, die man ganz gezielt eingemischt hat. Sie erzeugen in der Solarzelle eine positive Ladungsschicht, eine negative Ladungsschicht und dazwischen eine neutrale Grenzschicht. Und genau dort kommt es nun durch Licht zu dem entscheidenden Effekt. Schon ein Sonnenstrahl reicht aus, um Elektronen aus den fremden Atomen herauszulösen. Zurück bleiben dann Löcher auf der Atomschale. aber Elektronen aus der Nachbarschaft füllen sie wieder auf. Die freien Ladungen werden zu den unterschiedlichen Polen der Solarzelle gezogen. Die Elektronen nach oben zur positiven Seite, die Löcher verbleiben dagegen an der Unterseite. Dadurch entsteht ein starkes Ungleichgewicht an Elektronen zwischen der Ober- und der Unterseite der Solarzelle. Mit haarfeinen Metallleitungen auf der Oberseite kann man diese Elektronen ableiten. Und wenn man jetzt die beiden Seiten mit einem Kabel verbindet, entsteht ein Elektronenstrom. Auf ihrem Weg können die Elektronen dann zum Beispiel eine Lichtquelle betreiben. So wird aus Lichtstrahlen elektrische Energie.
Genau. Nochmal der Folie zusammengefasst. Also wir haben quasi zwei unterschiedlich dotierte Siliziumschichten und da, wo dieser PN-Übergang ist, Raumladungszone wird das auch genannt. Wenn da Licht reinfällt, dann werden da die Elektronen rausgelöst und greift man das ab, kann man einen Stromkreis damit bauen. Genau, und auf der rechten Seite seht ihr noch, wie so eine quasi eine einzelne Solarzelle aussieht, die von so einem Wafer stammt. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Das hat sich mit der Zeit auch geändert, weil die Wafergrößen sich auch vergrößert haben. Genau, und links die Oberseite, das ist ein bisschen dunkler, weil man da eine Antireflektionsschicht drauf hat, damit, wenn man da gegen guckt, nicht direkt geblendet wird. Genau, und diese Streifen, die ihr da seht, das sind quasi die Kontaktflächen oder auch Busbars, werden die auch genannt. Genau, dann, ich erinnere mich so zurück in meine Schulzeit irgendwie. Was war das so? 7. Klasse, Physikunterricht, da fängt man so an mit den ersten Versuchen. Ja, und dann hat man da so eine Batterie bekommen und eine Glühbirne und hat dann sein erstes Experiment gemacht. So, und wenn man dann beide Kabel an die Batterie angeschlossen hat, hat man den ersten Stromkreis gebaut. So simpel. Ja, dann als nächstes ging es dann weiter. Dann hat man geguckt, okay, jetzt baue ich zwei Batterien nacheinander, verschalte Plus mit Minus. Oh, ich messe mit einem Messgerät und stelle fest, jetzt habe ich die doppelte Spannung. Also erwidern sich die Spannungen, wenn ich hintereinander verschalte. Parallelschaltung fällt sich ein wenig anders. Da bleibt die Spannung immer gleich. Also wenn ich jetzt hier eine zweite Batterie dazu schalte, addieren sich aber die Ströme. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Batterien habe und dann fließt quasi nur die Hälfte des Gesamtstroms aus einer Batterie raus. Ja? Ich könnte dann sozusagen zwei Lampen quasi betreiben, wenn das jetzt dieselbe Konfiguration wäre. Genau, das so viel zu der Parallelschaltung. Und dann gab es noch als letztes so in dem Praktikum, was wir da gemacht hatten, war irgendwie elektrische Leistung. Was ist das eigentlich? Ja, das ist im Prinzip nur Spannung mal Strom. Also das ist eigentlich die Arbeitsleistung, die quasi in der Elektrizität drin steckt. Genau, also das werden wir gleich nochmal sehen. Wenn wir da über Wattzahlen reden, ist es eigentlich immer nur die Spannung mal der Strom. Mehr ist es nicht. So, wie ist eigentlich so ein Solarmodul, die auf den Dächern da jetzt im ganzen Land zum Glück verteilt sind, wie ist das eigentlich aufgebaut? Also die heutigen Solarmodule, die haben alle eine Halbzellenbauweise. Das bedeutet, dass diese Vollzellen, die ich eben gezeigt habe, dass die in der Mitte nach dem Produktionsschritt einmal mit dem Laser quasi durchgeschnitten werden. Und dann hat man Halbzellen und damit kriegt man die Spannung höher. Und das hat wiederum Vorteile, wenn nicht ganz so viel Licht fällt, hat man trotzdem eine hohe Spannung, worauf der Laderegler besser regeln kann. Genau, so handelsübliche Module, die man so kaufen kann, die haben mittlerweile so eine Größe von 1,75 Meter mal 1,01 Meter. Das muss ich dann auch leidvoll feststellen, dass das ziemlich groß ist. Also als ich letztes Jahr im Sommer dann bei einem kleinen eBay-Kleinanzeigen-Händler vorbeigefahren bin mit einem sehr großen deutschen Kombi, hat sich dann doch herausgestellt, dass diese 1,10 Meter Breite ganz schön breit ist. Ja, lief dann darauf hinaus, dass dann kurzfristig noch ein Transporter her musste. Genau, also falls ihr irgendwo Solarmodule abholen wollt, messt das genau aus. Also die Aussage vom Fahrer war, ja, das passt schon, obwohl ich ihm die Maße vorgeschickt habe. Genau. Ja, aktuelle Solarmodule schaffen so einen Wirkungsgrad von 10-22%. So, und zu absoluten Bestbedingungen schaffen die dann 380 Watt P Peak, also deswegen immer Peak, die Bestbedingung, bis 300, bis 430 Watt. Das ist so diese heutige kaufbare Modulgeneration. Genau, und was hier rechts, was ich da schematisch ein bisschen skizziert habe, ist diese einzelnen Module, also da müsst ihr jetzt noch vorstellen, die sind quasi nochmal halbiert, die sind quasi alle in Reihe verschaltet hintereinander, sodass ich dann auf so eine Systemspannung von, das haben die meistens so um die 40 Volt, komme. Und davon gibt es quasi zwei Felder, eine obere und eine untere. Und diese schwarze Box, die ihr da seht, das ist die Anschlussbox. Und da werden beide Felder angeschlossen und dann macht man einen kleinen Trick. Man baut da sogenannte also Dioden ein, also Schottky-Dioden sind es, und die werden dann, also die haben quasi die Eigenschaft, dass die einen Teil überbrücken können, wenn das abgeschattet wird. Also ich habe dann immer, wenn ich quasi Schatten drauf fallen habe auf das Panel, dann ist es halt so, dadurch, dass es in Reihe verschaltet ist, muss man sich vorstellen, das ist so wie so ein Gartenschlauch, ja, wo dann an einer Stelle einer drauf tritt, das ist die eine Seite, also die eine Ecke nur, die verschattet ist von dem Modul, die bestimmt den gesamten Strom, der durchs ganze Modul durchgeht. Also deswegen ist es halt unglaublich wichtig, wenn man die aufstellt, dass man so gut es geht halt die Verschattung darauf ausschließt.
Ich habe da eine Frage zu.
Ja, vielleicht am Schluss, da gibt es noch eine Q&A dann. Genau. Ja, genau. Also wie gesagt, beim Aufstellen ein bisschen gucken, dass da nicht so Schatten drauf fällt, weil sonst die, also sie geht wirklich rapide runter. Es ist jetzt nicht so, ich decke da 10% vom Panel ab und da gehen nur 10% Leistung weg, sondern da gehen 90% Leistung weg. Das ist wirklich dramatisch. Genau, aber durch diesen kleinen Trick mit diesen Überbrückungsdioden fällt das dann zumindest nur auf die Hälfte der Leistung herab. Genau, dann, was ist noch wichtig beim Aufstellen? Die Ausrichtung, einmal quasi in welche Himmelsrichtung das guckt, das seht ihr unten auf dem Kreis. Am besten ist immer Süden, da schafft man den meisten Ertrag übers Jahr gerechnet. Und wie weit ich quasi das Modul aufstelle. So, und da ist es halt so, dass am Balkon hat man oft das Problem, dass es dann da eher so senkrecht aufgestellt ist. Da muss man dann halt mit Abstriche machen mit dem zu erwartenden Ertrag. Genau, aber das ist jetzt auch nicht ganz so wild. Also man kann sich das hier mal anschauen. Wenn ich jetzt gucke, ich habe jetzt irgendwie 90 Grad, das ist unten das Blaue, und ich habe auch einen Südbalkon, ja, dann kann ich immer noch 60-64% des maximalen Ertrages quasi erwarten. Genau, also dann nach dem Nord-Tutu-Watt ging es dann los bei mir. Das ist mein Garten, so wie ich den quasi bezogen habe. Und da gab es dann erstmal die Möglichkeit für mich tatsächlich in dieses Solarthema mal selber praktisch einzusteigen. Ja, und das Schöne an diesem Garten ist, wie man jetzt an der Kompassrose sieht, der ist genau nach Süden ausgerichtet. Also eigentlich perfekt. Ja, und das hat mich dann halt sehr erfreut. Und dann war mein Plan, ja, zwei Paneele hier ans Carport dran. Ja, den Platz, den nutzen wir wahrscheinlich eh nie. So, Sonne scheint und ich mache meine eigene Energie, voll gut. Ja, so, wie ist das jetzt passiert, beziehungsweise was habe ich da mir vorher überlegt, was da so an Ertrag quasi bei rauskommt? Also man kann es ja natürlich aus ökologischen Gründen, das ist natürlich immer sinnvoll, aber wenn man das auch noch wirtschaftlich betrachtet, dann sollte über die Laufzeit vielleicht auch die Anlage sich amortisieren. So, und da kann man so eine Daumenregel nennen, einfach 100 Watt Peak installierte Leistung ergibt 100 Kilowattstunden pro Jahr, die Anlage quasi erzeugen kann, unter optimalen Bedingungen. Also Süden, genau diese, also 35 Grad sind es, glaube ich, hier, also bei mir da in Süddeutschland. Genau, das und wie ich eben gezeigt habe, wenn man halt ein bisschen abweicht, muss man halt ein bisschen Abstriche machen, aber die sind jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich habe da mal zwei Beispiele mitgebracht. Wenn man jetzt ein 800 Watt Peak Balkon Kraftwerk an einem Geländer aufhängt, 90 Grad, also senkrecht einfach, dann hat man noch 65% von der maximalen Peak-Leistung, sind dann 520 Kilowatt, die ich im Jahr mache, die einfach so von der Sonne kommen. Genau, hat man einen größeren Garten zum Beispiel oder eine größere Garagenfläche irgendwie, die man damit eindeckt, dann kann man halt schon ein paar mehr Module aufstellen. Und dann würde man bei 2500 Watt Peak und 60 Grad Neigung zum Beispiel bei 90% landen. Also da sieht man schon, dass wenn man jetzt nicht ganz in die Extremen geht, auch die Herabstufungen gar nicht so schlimm sind. Ja, aber Ertrag ist nicht gleich Verbrauch quasi. Das unterschätzt man am Anfang auch, wenn man so also die Zahlen hört und denkt so, wow, krass, jetzt habe ich hier irgendwie 800 Watt, das reißt ja richtig was raus im Sommer. Problem ist nur, man hat quasi diesen Maximalertrag immer am Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht. Und da ist es ja meistens so, dass man da nicht die meiste Energie braucht, sondern die ist halt, wenn man diesen Standardprofilverlauf von einem Haushalt nimmt, der ist da jetzt quasi gezeichnet, dann braucht man morgens viel Energie und abends viel Energie. Aber das ist halt auch noch, man muss auch sagen, das ist alles noch vor Corona. Heutzutage mit Homeoffice und so sieht das natürlich alles schon ein bisschen anders aus, aber da gibt es noch keine angepassten Modelle tatsächlich. Genau. Aber vom Grundsatz her ist halt so, dass man halt diese Kurve hat. Die dunklere Kurve, das ist quasi die Südausrichtung. Und selbst wenn man jetzt einen Balkon hat, der jetzt nicht nach Süden ausgerichtet ist, sondern nach Westen oder Osten, oder man hat quasi auch die Möglichkeit, beide Seiten zu bespielen, dann kann man sich auch überlegen, wenn man keinen Speicher hat, also keinen Energiespeicher, ob man dann nicht lieber Osten und Westen abdeckt, weil dann habe ich quasi diese etwas flachere Kurve und habe dann am Morgen und am Abend halt mehr Energie zur Verfügung und am Mittag ein bisschen weniger. Aber das ist halt, das deckt sich besser mit meinem Verbrauchsprofil. Ja, was brauche ich da so zu eigentlich? Drei Teile. Man braucht ein PV-Modul oder zwei. Man braucht einen Mikrowechselrichter. Da stecke ich mein PV-Modul ran und der macht nichts anderes wie die Gleichspannung, also das ist wie eine Batteriespannung quasi, wie man das von Batterien kennt, die das PV-Modul liefert, invertiert das in eine Wechselspannung, die ich an meinem Hausnetz anschließen kann, die berühmten 230 Volt. Genau, und ich muss dann natürlich noch eine Halterung haben, wo ich das Ganze aufhängen kann. Ja, gesagt, getan. Wer erinnert sich noch im Sommer letzten Jahres irgendwie? Die Preise für Energie sind durch die Decke geschossen. Irgendwie alles war ausverkauft. Deutschland hat darüber diskutiert, ob wir überhaupt noch durch den Winter kommen oder ob wir unsere Industrie abschalten müssen und was da alles für Gespenster durchs Dorf getrieben wurde. Ja, das war ein doofer Zeitpunkt quasi, um damit anzufangen, aber es ging trotzdem. Die Paneele war gar nicht das Problem, also diese Module. Da gab es genug Händler, die auf Kleinanzeigen kleinere Gebinde verkauft haben. Die haben dann einfach so Containerware gekauft gehabt, wahrscheinlich schon zu Beginn des Ukraine-Krieges und haben die dann im Sommer quasi dann mit ein bisschen Gewinnmarge quasi weiterverkauft. Genau, also das war gar nicht das Problem. Problem waren die Wechselrichter, die waren wirklich komplett ausverkauft. Ja, und dann blieb mir eigentlich nichts anderes über, wie bei dem netten chinesischen Händler zu gucken, was die so haben. Genau, und da das Beste, was ich da so gefunden hatte, war dieser Soyosource Grid-Tie-Inverter, der noch den Vorteil hatte, dass der nicht nur als normaler Inverter funktionieren kann, sondern den kann man auch quasi umkonfigurieren, dass der auch mit einer Batterie funktioniert. Also dann kann man immer sagen, pass mal auf, du hast jetzt kein PV-Modul mehr dranhängen, sondern du hast eine Batterie. Und dann kann man quasi aus einer Batterie auch seinen Grundverbrauch decken. Genau, und das war so der Grund, warum ich den dann ausgewählt habe. Ja, diese zwei Paneele, damit bin ich gestartet. Was habe ich dann gemacht? Ich habe die dann in Reihe verbunden, gibt dann 72 Volt zum Beispiel. Und die kann man dann an diesen Wechselrichter anschließen. Ja, das Ganze sah dann so quasi in der Praxis aus. Wie man sieht, habe ich ein bisschen mit den Winkeln da rum experimentiert und immer mal wieder geguckt, wie da so die Theorie sich mit der Praxis deckt. Deswegen auch diese kleine Grasnarbe, die man da vorne sieht, die standen halt vorher mal ein bisschen flacher. Genau, und so ging das Ganze dann vonstatten. Dann ging es bei mir in den Keller. Genau, und da ist der Zähler von mir und also erstmal war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich da so einen modernen Zähler gesehen habe, weil die alten Ferrari-Zähler, die würden dann nämlich rückwärts laufen, wenn man quasi ins öffentliche Netz einspeist. Also da ist quasi dann das Netz der große Speicher für mich. Aber wenn man es anmeldet, dann tut der Netzbetreiber natürlich sofort den Zähler tauschen, weil das wollen die nicht. Die wollen natürlich von den ganzen Balkonkraftwerken die Energie umsonst nutzen. Genau, und woran man das sieht, dass der halt quasi nicht rückwärts zählt, ist halt dieses kleine Symbol. Das bedeutet einfach, dass eine Rücklaufsperre drin ist, dass er quasi, egal, auch wenn Energie rausfließt aus meinem Hausnetz, dass da quasi keine keine Saldierung rückwärts gemacht wird. Genau, und habe auch gleich noch festgestellt, dass das ganze Ding eine Infrarot-Datenschnittstelle hat. Also man kann da auch, wenn man will, auch die Daten quasi direkt auslesen. Das nennt sich irgendwie moderne Messeinrichtung, also ein Amtsdeutsch irgendwie. Also es ist noch lange kein Smart Meter. Da sind die Dinger, die irgendwie vor 10 Jahren, glaube ich, installiert wurden. Genau. Ja, dann mal einen kleinen Blick auf den Garten. So sieht das dann aus, wenn dann an so einem sonnigen Tag die Solarpaneele so langsam erwachen, wenn da der Schatten von weg wandert. Genau, und dann haben wir jetzt gleich so den Mittag erreicht. Ja, das ist dann ungefähr, wo man dann die Höchstleistung erwarten kann. Genau, und dann wandert es halt rüber und dann irgendwann ab Nachmittag, beziehungsweise nicht Nachmittag, ab frühen Abend habe ich dann, also verschwindet bei mir auch die Sonne hinterm Haus. Das heißt dann so ab im Sommer, ab 18 Uhr geht dann da auch nicht mehr so viel. Genau, so in Zahlen sieht das Ganze dann so aus. Ich habe, wie gesagt, im Sommer angefangen. Da kam dann im August schon bis zu 6 Kilowattstunden am Tag an Ertrag runter. Und das sind dann so im Durchschnitt, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann, 3,8 Kilowattstunden. Und das sind insgesamt 120 Kilowattstunden. Also wenn man sich jetzt vielleicht überlegt, was wird man so auf seiner Rechnung draufstehen, konnte man so 120 Kilowatt quasi davon ökologisch decken, sag ich mal. Also man hat sie nicht direkt verbraucht. Ne? Wie gesagt, durch dieses Angebot an Energie und Nachfrage vom Haushalt deckt sich nicht richtig. Ja, dann habe ich... Bei dem Wechselrichter lag noch ein kleines Sensormodul dabei. So eins, das ist so eine kleine Klemme, die das Magnetfeld um einen Leiter messen kann. Und da gibt es einen physikalischen Zusammenhang. Wenn ein Strom durch einen Leiter fließt, macht er ein Magnetfeld. Und ich kann dieses Magnetfeld messen und kann dann wiederum zurückrechnen, wie hoch der Strom ist. Genau, und so kann ich messen, was in meinem Hausanschluss reingeht oder auch rausgeht, ohne dass ich den jetzt komplett auftrennen muss. Ist aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, weil man da diese Plastikabdeckung abmachen muss. Und dahinter ist halt böse, 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 weil dann befindet man sich auch vor den FI und der rettet einen dann nicht mehr. Also ich hab mal eine Lehre bei der Stadtwerke gemacht. Ich bin da quasi Elektrofachkraft, wie man das so schön nennt. Genau, aber falls ihr das mal machen wollt, sucht euch einfach jemand, der da auch irgendwie die Kenntnis für hat. Ja, Nulleinspeisung, warum macht man das eigentlich? Was ist das irgendwie? Das ist so ein Begriff aus dieser ganzen Photovoltaik-Szene. Das ist halt so, wenn ich die Anlage laufen habe und die bringt mir jetzt mittags irgendwie 600 Watt rein, die ich aber gar nicht nutzen kann, dann fließt die halt raus, die Energie. Ins öffentliche Netz, jemand anders verbraucht die. Also meistens dann direkt eure Nachbarn, weil ne, der Strom sucht sich quasi den Weg des geringsten Widerstandes, wie es so schön heißt, also den kürzesten Weg, wo er gebraucht wird. Genau. Und eigentlich, wenn ich dann überlege, ich will jetzt nicht den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen, sondern ich will den in der Batterie zwischenspeichern, um den hinterher selber zu benutzen, muss ich natürlich wissen, an welchem Punkt ist quasi meine Angebot und meine Nachfrage in meinem eigenen Hausnetz ausgewogen. Und das ist dieser Nullpunkt, den ich da letztendlich bestimmen muss. Und der befindet sich dann quasi praktisch gesehen direkt hinter dem Zähler oder vor der Unterverteilung, die man da gerade gesehen hat, also direkt das Kabel, was da ankommt, da muss dann die Klemme drum. Genau, und da diesen Punkt, den versuche ich immer auf Null zu halten. Und dann geht quasi keine Energie ins Netz rein und ich verbrauche aber auch keine Energie aus dem Netz. Ja, dafür habe ich mir einen kleinen Kasten geholt. Das ist so ein Zwischenzähler, den kann man alle 3 Phasen anschließen. Genau, dann macht man das quasi, die Leitung, die ankommt, die vom Zähler kommt, die schließt man dann auf der einen Seite an und auf der anderen Seite schließt man dann wieder seine ganze Unterverteilung an. Genau, und der kann dann halt, also der sagt einem dann über, also in dem Fall über Modbus, sagt er einem dann, wie viel Watt gerade verbraucht werden oder eingespeist werden, genau, oder wenn ich es halt gut regel, dass halt gerade alles ausgeglichen ist. Genau, also jetzt habe ich viel von dieser Kilowattstunde geredet. Was ist das eigentlich genau? Ich habe mal versucht, ein paar Beispiele mitzubringen, damit man so ein bisschen Gefühl kriegt, was kann eigentlich so eine Kilowattstunde anrichten. Ja, also ich kann so 8 Stunden mein Desktop-PC laufen lassen, schon mal ganz schön. Ich kann 5 Stunden binge-watchen auf MediaCCC zum Beispiel, mhm, und mir die neuesten Vorträge angucken. Ich kann 2 mal eine Pizza aufbacken, das geht auch mit so einer Kilowattstunde. Ja, dann Pizza, mach dann Geschirr, das will ich dann wieder spülen. Also ich kann ungefähr mit einer nicht ganz so alten Spülmaschine, auf dem Ökoprogramm läuft die mit ungefähr 1 Kilowattstunde durch. Ich kann zwar mein E-Bike aufladen, auch nicht schlecht. Schaffe ich mit einem modernen E-Bike 170 Kilometer zu fahren. Das ist aber trotzdem noch anstrengend, ich muss ja mittreten, also muss ich mein Zeug wieder waschen. Schaffe ich ungefähr mit 1 Kilowattstunde eine halbe Wäsche, beziehungsweise die Hälfte von der Energie, die da gebraucht wird. Also letztendlich brauche ich 2 Kilowattstunden für einen Waschdurchgang. Genau, oder ich kann zum nächsten Bäcker fahren, wenn ich nicht so der sportliche Typ bin, und mir meine Brötchen irgendwie mit meinem Elektroauto kaufen. Das ist ungefähr so das, was 1 Kilowattstunde kann. Ja, dann schreiten wir weiter im Jahr. Der September, da geht schon so langsam in den Herbst herein. Wie man sieht, geht da jetzt der Ertrag auch runter. Und was jetzt der 9. September und auch der 26. September angeht, da ist nicht so super Sonnenfinsternis gewesen, sondern da ist einfach das Python-Skript abgeschmiert, was die Daten lockt. Ja, genau, das passiert halt, ist halt so, war halt alles Prototyping. Wie man so schön sagt, der Prototyp hält am längsten. Naja, okay, so. Dieses Einbauen von diesem Zwischenzähler in meiner Unterverteilung hat dann dazu geführt, dass ich im Home Assistant benutze ich zu Hause als Home-Automatisierungsplattform. Die haben ein schönes Energy-Dashboard. Und da kann ich mir dann visualisieren lassen, wie viel Energie ich jetzt aus dem Netz beziehe, das ist das Blaue, wie viel Energie ich direkt genutzt habe aus dem Solarpanel. Und wie viel Energie ich ins Netz eingespeist habe. Das ist das Lilane, was nach unten geht. Genau. So, wie macht man das? Da gibt es ein super Projekt vom Volkszähler. Das war mal so eine Initiative, die da versucht hat, mehr Transparenz in den Stromverbrauch zu bringen. Und die haben dann für eine ganze Reihe von Zählern haben die Modbus-fähige Anbindung gebaut. So ein kleines Go-Tool. Genau, und das kann dann halt die Werte über MQTT veröffentlichen. Hat auch noch die Möchtigkeit, direkt in InfluxDB reinzuschreiben. Dann hat man das auch noch wegarchiviert. Und falls man das anders machen will, geht auch REST oder WebSocket API. Genau. Ja, der Oktober, da wird es dann schon langsam wieder dunkler. Die Tage werden kürzer, kennen wir alle. Man sieht wieder meine kleine Datenlücke. Da habe ich dann ein bisschen länger nicht aufgepasst. Aber wie gesagt, ist halt so. Ja, und genau, es kommen dann schon deutlich weniger zusammen, nur 1,7 Kilowattstunden am Tag. Also ne, reicht noch mal für eine ganze Wäsche. Ja, und dann nähern wir uns langsam dem wirklich bitteren Zeit für jemand, der solarbegeistert ist. Da geht dann wirklich nicht mehr viel. Also ihr seht immer hohe Balken, aber die Skalierung hat sich sehr geändert. Ja, wir landen jetzt hier wirklich nur noch bei 0,7 Kilowattstunden. Das ist dann wirklich nicht mehr viel. Und das ist auch mal die Diskussion mit, ja, die aufgemacht wird, ja, Solarenergie kann ja nicht irgendwie alles ersetzen. Wir brauchen die anderen Kraftwerke noch und so weiter. Absolut richtig. Ab November, also November bis Anfang Februar, kommt so wenig rum, also da geht wirklich nicht viel, aber wir haben ja zum Glück fürs Gesamtnetz gibt es dann auch Windanlagen, die dann meistens, wenn im Winter ist es dann ein bisschen windiger, die das dann Ganze wieder ein bisschen kompensieren können. Ja, dann habe ich angefangen mit dem Akku-Recycling. Und zwar habe ich mir jetzt diesen Zwischenzähler eingebaut, ja, habe jetzt die Möglichkeit quasi geschaffen, meine Anlage auf 0 Watt zu regeln, also dass die nichts mehr einspeist, sondern dass ich dann den überflüssigen Strom in eine Batterie schieben kann. Und dann bin ich auf YouTube ein bisschen hängen geblieben im Winter und habe da einen jungen Mann gesehen, Akkudoktor nennt er sich, und der hat gezeigt, wie man 18650er Rundzellen, das sind so Lithium-Ionen-Zellen, wie man die quasi aus gebrauchten Akku, Laptop-Akkus und auch E-Bike-Akkus gewinnen kann. Weil oft ist es so, dass bei so einem E-Bike-Akku es reicht, dass eine Zelle quasi schlecht ist. Das Batteriemanagementsystem sagt, das ist kein sicherer Zustand mehr Und nach außen hin funktioniert es nicht mehr. Und meistens sind alle anderen Zellen in Ordnung. Also das ist sehr oft so. Genau, und daher lohnt sich gerade, E-Bike-Akkus lohnen sich extrem für sowas, aber auch irgendwie in die Jahre gekommene Laptop-Akkus können auch noch einen guten Restertrag bringen. Also so kann man quasi auch noch die Ressourcen, die da mal für die Herstellung, für die Akkus reingeflossen sind, noch zweitverwerten. Genau, da gibt es auch ein super Forum, Second Life Storage heißt das, ein englischsprachiges Forum. Da gibt es ohne Ende Datenblätter auch zu diesen ganzen Akkuzellen, die da drin verbaut werden. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Generationen und Hersteller. Und da kann man sich dann die genauen Spezifikationen angucken. Das wird dann interessant, wenn man dann mit diesem Recycling anfängt. Man bricht die halt auf, diese Gehäuse. Da am besten Handschuhe tragen, weil diese Plastikdinger, die tun einem dann immer die Hände ziemlich zerschrotten. Dann guckt man sich die Zellen selber an. Habe ich die vielleicht selber beim Aufbrechen vom Gehäuse irgendwie beschädigt oder sehen die schon generell nicht mehr so gut aus? Dann sortiere ich die direkt aus. Dann das nächste, was ich dann mache, ist, ich schnapp mir die Zelle und messe erstmal, wie viel Spannung hat die noch? Also ist die in einem guten Zustand quasi jetzt, was weiß ich, wie lange rumgelegen oder ist die schon tief entladen? Als nächsten Schritt nimmt man dann so ein Milliohmmeter, nennt sich das. Also das kann ganz, ganz, ganz kleine Widerstände messen und misst dann den Innenwiderstand. Und über den Innenwiderstand kann man schon extrem viel über den Zustand der Zelle sagen. Also wie weit die in ihrem Lebenszyklus, also an welchem Punkt die quasi steht. Genau, und wie viel Restkapazität da noch zu erwarten ist. Und wenn ich einen extrem hohen Innenwiderstand habe, also die werden dann halt mit der Alterung geht der immer höher, der Innenwiderstand, was bedeutet, ich kann da weniger Energie rausziehen, kann ich die dann entweder aussortieren oder halt, weiß ich nicht, für kleine Bastelprojekte benutzen. Genau, falls da jemand Bedarf hat, ich habe da auch noch ein paar mitgebracht, gerne auf mich zukommen, jetzt auf der GPN. Genau. Dann, wenn man die so ein bisschen sortiert hat, dann bestimmt man die Restkapazität. Dann nimmt man einfach ein Ladegerät, was quasi die Zellen einzeln durchmessen kann quasi. Das macht dann so ein Cycle-Programm. Das lädt die einmal komplett auf, bis auf die Schlussspannung. 4,2 Volt sind das bei so Lithium-Ionen-Zellen. Entlädt die dann bis 2,6, glaube ich, runter und misst dann dabei die Energie, die rausgezogen wird und die notiert man dann auf der Zelle. Genau, und das Programm lädt die dann auch wieder voll, dass sie da halt nicht entladen in der Schublade rumliegt. Genau. Und was man dabei unbedingt machen sollte, ist, wenn man sowas mal macht, ist, man sollte die Temperaturen von den Zellen beim Laden und Entladen überwachen. Also entweder guckt man da ab und zu vorbei oder ich habe es dann relativ schnell automatisiert und habe da kleine Temperatursensoren drauf gebaut quasi, so dass ich halt einfach mir die Temperaturen mitgelockt habe. Und da kann man dann sogenannte Heaterzellen identifizieren. Das sind Zellen, die werden unheimlich schnell heiß, wenn man die anfängt zu laden oder auch zu entladen. Und die muss man direkt aussortieren. Genau. Und nochmal grundsätzlich zu diesem Akku-Recycling. Also die 18650er Zellen, die haben nochmal einen Sicherheitsmechanismus drin, der steckt quasi in dem Pluspol, in der oberen Kappe. Das so ein Metall, was quasi die Zelle nach außen hin also wegkontaktieren kann. Aber der ist nicht so super zuverlässig. Also man sollte, wenn man größere Gebinde an Akkus baut, sollte man wirklich den Mist aussortieren. Also da nicht große Gefahren eingehen. Genau. Und was auch immer wichtig ist, wenn man dann sowas macht, das darf man dann nicht einfach so irgendwo anklemmen und dann laden lassen und dann überlädt die, das mögen die gar nicht, die Zellen, da können die dann wirklich auch anfangen heiß zu werden und im schlimmsten Fall sich auch entzünden. Das heißt, man muss sowas immer mit einem Batteriemanagementsystem betreiben, aber die kriegt man mittlerweile auf den gängigen Plattformen wirklich für ein paar Euro, wenn man irgendwie 3-4 Zellen zusammenschalten will. Genau, die überwachen dann die ganze Zeit den Spannungsbereich und wenn eine von den Zellen irgendwie nach unten oder oben abhaut vom Spannungsbereich, schaltet das BMS quasi einfach den ganzen Akkupack weg, dass der wieder in sicheren Zustand ist. Ja, paar Bilder, wie sieht das Ganze aus? Da oben ist dieser Charger, den ich eben angesprochen habe. Das sind diese 18650er Rundzellen. Da habe ich mir dann irgendwann 3 Stück für zugelegt im Winter, dass ich immer 12 Stück durchtesten konnte. Und man schafft dann so mit diesen Aufladen, Entladen, wieder Aufladen, Zyklus, schafft man dann ungefähr 2 Runden pro Tag. Genau, das hat dann so ein bisschen gedauert. Ich hatte so insgesamt 700 Zellen, die ich da durchgetestet habe. Aber das ist dann, man gewöhnt sich dann irgendwann dran, dass da denkt man gar nicht mal so drüber nach, man steht morgens auf, guckt sich so, ja, alles klar, schreibt dann nur, also zum Teil wirklich noch, weil er so ein Automatismus war, gar nicht wach gewesen, kein Kaffee, einfach mit dem Edding da drauf geschrieben. Manchmal ist auch passiert, am Anfang noch, wo es noch nicht ganz so drin war, dann habe ich die erst rausgenommen und dann vergisst, also dann zeigt das Gerät die nicht mehr an und dann ist die Messung weg, egal, ich soll nochmal einmal. Ja, passiert da. Genau, und das war dann so die Ernte, die da so quasi bei rausgekommen ist. Also noch nie, fast alle quasi, die ich dann jetzt eigentlich verwenden wollte. Ja, und mein Plan war dann, in einem Pack immer 20 Stück parallel zu schalten. Wir erinnern uns, parallel heißt, die können dann mehr Strom liefern, die Spannung bleibt gleich. Aber man kann diese 20er Packs quasi wiederum in Reihe verschalten. Also bedeutet, ich kann dann viel Strom und eine hohe Spannung machen. Genau. Und das nennt man so in diesem Akku-Sprech, nennt man das dann einfach 15S20P, was einfach nur 15 Series 20 Perl heißt. Genau. Und dann braucht man, um die dann zu kontaktieren, das kann man nicht, das darf man nicht löten, auf keinen Fall. Da gab es schon ganz böse Unfälle. Wenn da irgendwie ein Kurzschluss kommt, dann wird es halt sehr schnell heiß und dann kann das halt passieren, dass einem der Lötzinn ins Auge kommt und man da wirklich Augenschäden von sich dreht. Deswegen ist da die Methode, wie das auch die Hersteller halt machen, ist immer Punktschweißen. Genau, und da kann man sich auf den diversen Plattformen sich so ein Punktschweißgerät bestellen, was sehr einfach aufgebaut ist. Das sind im Prinzip nur so MOSFET-Transistoren, die einfach nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt die Batteriespannung durchschalten. Also wo ich einfach nur einen Kurzschluss mache, dann wird das so heiß, dass sich das dann verbindet. Genau, und aufgebaut sieht das Ganze dann so aus. Ja, da hat man dann 2 Anschlüsse für eine Autobatterie. Die kann halt schöne Kurzschlussströme machen, genau. Und auch zu beachten ist, dass die nur bis 14 Volt hochgeht, weil sonst die MOSFET-Transistoren kaputt gehen. Also wenn man einen größeren Modellbau-Akku hat, wie gesagt, der darf höchstens 14 Volt haben. Genau, dann verschweißt man die, macht man halt seine, weiß ich nicht, bei mir waren es 360 mal 2 irgendwie, also 700 irgendwas, ne, mehr sogar noch Schweißpunkte. Genau, so, und dann war es aber so, der Dezember rückte an und die Produktion wurde halt immer schlechter. Jetzt sind wir langsam völlig im Tal der Tränen, wie man das so schön unter den Solarmenschen nennt, angekommen. 0,4 Kilowattstunden, kann man fast nichts mehr mit anfangen. Also da ist dann auch irgendwie so mental, stellt man sich auch so drauf ein, ja, eigentlich kann es ja so ausstecken, da macht irgendwie keinen Unterschied mehr, aber das wäre Arbeit, lasse ich es einfach mal laufen. Und ein bisschen was kommt da ja, 11 Kilowattstunden kommen da auch noch zusammen über den ganzen Monat. Wenn wir uns zurückerinnern, das ist im Sommer, im August habe ich das halt an 2 Tagen gemacht, ne, dass hier der ganze Monat abgeschlossen hat. Genau. Ja, im Winter sucht man sich dann noch andere lustige Projekte und da bin ich auf ESP Home gestoßen. Das ist ein super Projekt, was so zum Prototypen oder generell zum Anbinden von so IoT-Sensoren gedacht ist. Und da kann man dann einfach Sensoren, Aktoren, Displays an einem ESP anschließen. Da gibt es super viele unterstützte Sensoren und Anzeigen und man muss eigentlich nur eine YAML-File konfigurieren. Muss das Projekt dann Makefile einmal durchlaufen lassen, also die Software übersetzen und dann kann man auch mit einem Befehl direkt das Ganze flashen und anstecken und es hat wirklich, da war ich auch sehr, sehr beeindruckt, mit dem ersten Versuch funktioniert, also das, ich kenne das noch aus dem Studium ganz anders irgendwie mit diesen eingebetteten Systemen, da kann man auch schon mal Nächte dran verbringen, dass allein das Projekt irgendwie baut. Ja, das war hier zum Glück nicht, genau, und als Anzeige habe ich da so ein kleines E-Paper-Display genommen, was ich noch rumfliegen hatte. Genau, und da habe ich dann oben den Momentanwert und einen kleinen Graph einfach so von den letzten 3 Stunden waren es, glaube ich, oder weiß nicht mehr. Genau, aber das ist so, wenn da jemand irgendwie IoT-Sensoren bauen will, super geiles Projekt. Also kann ich echt nur empfehlen, kommt man ganz schnell an Ergebnisse mit. Ja, Januar hat es dann auch bei uns geschneit. Der Ertrag geht langsam hoch, aber immer noch nicht wirklich. Also man kann da noch nicht so richtig was mit anfangen. So, dann war bei uns im Januar war es dann richtig kalt, minus 8 Grad. Und warum ist das wichtig? Und zwar, das ist halt, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die ganze Materie rein. Wenn ich mir halt so ein Solarmodul mit einem Wechselrichter selber zusammenstelle und nicht ein Kit nehme, was jemand schon quasi aufeinander ausgelegt hat, dann muss ich bestimmte Rahmenbedingungen einhalten, damit der Wechselrichter nicht kaputt geht. So, und ich habe jetzt hier einfach mal Ausschnitte von meinem Modul mitgebracht. Und zwar muss man da als erstes auf die Open Circuit Voltage gucken. Das ist quasi die Spannung, die das Panel in der Sonne bei voller Bestrahlung, ohne dass da irgendwie was angeschlossen wird, machen kann. Also ich habe die 410 Watt Variante, also die Hersteller meistens immer ein Datenblatt für diese ganze Generation. Ne? Und die haben dann auch ähnlich wie bei den Chips unterschiedlich gute Ausbeute bei der Herstellung. Dann werden die halt in so Wattklassen einsortiert. Genau, und das sind zum Beispiel bei meinem Modul sind das 37,34 Volt, die das, wie gesagt, bei ohne Belastung macht das Modul. Und den nächsten Wert, den man dann guckt, ist die Short Circuit Current, also der Kurzschlussstrom auf Deutsch. Und der war bei mir 13,7. So, und jetzt aber das, was dann viele nicht machen und was einem dann bei so Temperaturen den Wechselrichter schießen kann, ist: Die Solarzellen haben die Eigenschaft, umso kälter die werden, umso mehr Spannung produzieren die. Also diese gemessenen Werte, steht auch hier unten klein drunter, die sind bei 25 Grad Temperatur gemessen. Genau. Und das bedeutet, ich muss mir vorher überlegen, was sind so in meinem Breitengrad irgendwie so die kältesten Temperaturen, mit wo ich die Anlage noch laufen lassen will. Man kann sie natürlich auch einfach abschalten ab minus 5 Grad, das geht genauso. Genau, ich habe dann irgendwie so beim Daumen gesagt, ja, so minus 10 Grad ist schon okay. Das sind ungefähr so die Werte, die ich da so zu erwarten habe. Damit rechne ich jetzt einfach mal. Und das sind dann ein Delta von 35 Grad gegenüber dem, was der Hersteller da gemessen hat. So. Und dann muss man nämlich jetzt die maximale Spannung, die quasi unter den schlimmsten Bedingungen, also wenn es ganz kalt ist und ganz viel Sonne, so ausrechnen. Und dann kommt man nämlich nicht mehr auf die 37,34 Volt, sondern auf die 40,6 Volt. So, und wenn das dann wie bei mir ist, dass man zwei Paneele hintereinander steckt, dann können da halt auch schon über den Daumen 6,6 Volt zusammenkommen, die das mehr hat. Und wenn ich dann ganz knapp an der Grenze war, dass der Umrichter eigentlich noch im Toleranzbereich war, kann das halt passieren, dass dann im Winter auf einmal der Wechselrichter ausfällt und ich frage mich, was da eigentlich passiert. Genau. So, auf der anderen Seite muss man dann natürlich gucken, wie schaut es beim Wechselrichter an. Hier ist einfach mal so ein Datenblatt von einem aktuell gängigen Heumalz-Wechselrichter. Die habe ich jetzt bei meinen Nachbarn quasi verbaut. Und da guckt man sich dann auch nur die wichtigen Sachen an. Deswegen blende ich die anderen mal aus, damit sie nicht so ganz man überladen wird von Zahlen. Ja, maximale Eingangsspannung bedeutet, also ist hier 60 Volt bei allen, also da gibt's in unterschiedlichen Wattklassen 6, 7 und 800. Ist 60 Volt, ist also dicke drunter, alles gut. Maximaler Kurzschlussstrom ist auch dicke drunter, 13,9 waren wir da gewesen. Genau. Und dann muss man noch was Zweites gucken, und das ist nämlich, sind die Spannungen, wenn das Panel betrieben wird vom Wechselrichter. Der Wechselrichter versucht, das Panel immer auf den optimalen Punkt zu halten, wo am meisten Leistung rauskommt, also ich am meisten Ertrag kriege. Und dieser Regelzeitpunkt, der schafft da meistens auch nur der ist ein bisschen enger, da guckt man dann auch, ob das da reinpasst. Und wenn es dann reinpasst, alles gut. So. Dann sind wir noch bei der Strahlungsleistung. Das ist halt so das, was man so grob gesagt, wo man gucken kann, schummelt da eigentlich gerade einer mit den Zahlen. Das ist quasi für Deutschland die Tabelle. Was kann ich erwarten? Also unter perfekten Bedingungen kann ich 1000 Watt pro Quadratmeter im Süden von Deutschland erwarten. Und wenn ich dann den Wirkungsgrad rechne mit der Fläche von der Solarpaneele, kann ich schon mal so grob abschätzen, ob das überhaupt hier Sinn macht oder ob mir da irgendeiner Bären aufbinden will. Genau. Und aber meistens ist es halt ja nicht so, dass wir absolute super perfekt Bedingungen haben. Wir leben halt nicht in Spanien oder Marokko, wo halt wirklich mit den 1000 Watt regelmäßig zu rechnen ist. Haben die Hersteller in ihren Kennlinien meistens noch also andere Strahlungsstufen quasi gemessen, und die kann man dann quasi an diesen Kennlinien-Charts da ablesen. Also was ein guter Richtwert ist, ist halt für uns eher diese 800 Watt ablesen. Das ist schon eher was, womit man realistische Werte rauskriegt. Ja, Teile drin, immer noch, Februar, 1,5 Kilowatt, aber es wird schon besser. Insgesamt schon 42. Man sieht die Datenlücke, wo ist sie, 17. immer noch da. Naja, wird halt nicht besser. Irgendwann habe ich es dann auch gefixt, keine Angst. Genau, dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit einem kleinen Akku und einem Wechselrichter, einem Laderegler. Genau, das ist auch das, was ich dann bei habe für die Handy-Ladegeschichte. Genau, und mal zu gucken, wie das, also wie viel Ertrag ich da quasi rauskriegen kann, wenn ich das nicht in ein Hausnetz einspeise. Genau. Ja, und ab März wird es dann für den Solarmenschen wieder schön, weil dann kann man auch tatsächlich wieder mit ein bisschen Ertrag rechnen. Ja, jetzt noch kurz zum Energiespeicher. Ich habe ja gesagt, eigentlich ist es cooler, wenn man seinen Strom dann komplett selber nutzen kann, und dafür braucht man einen kleinen Energiespeicher. Und diese 18650er Geschichte habe ich dann nicht mehr zu Ende verfolgt, weil in der Zwischenzeit quasi ein Elektroauto dazugekommen ist, und dann war einfach die Größe, die ich damit erreichen konnte. Ich hatte da so 2,5 Kilowatt angepeilt mit den Zellen, einfach viel zu klein. Und ich habe mir dann tatsächlich bei einer Sammelbestellung angeschlossen, und da haben wir sehr günstig diese Lithium-Eisenphosphat-Zellen bekommen, die auch chemisch viel stabiler sind wie die Lithium-Ionen-Zellen. Das bedeutet, die können nicht so schnell quasi in Brand geraten. Also die sind sehr, sehr viel sicherer zu betreiben. Genau, und die kriegt man halt in wirklich dicken Paketen, und da geht fast eine ganze Kilowattstunde rein in einer Zelle. Also das, da kann man wirklich seriöse Akkus mitbauen. Ja, und also für ein Camp zum Beispiel. Genau. Und was man auch nicht unterschätzen darf bei so einem System, das soll natürlich, wenn man denn sich das ein bisschen rechnen soll, das muss lange halten. Die Lithium-Eisenphosphat-Zellen, wenn man die anständig betreibt, sagt der Hersteller, können die bis 6000 Zellen immer noch 80% ihrer Restkapazität liefern. Genau, wie sah das dann ganz aus? Aufbau PV, Energiespeicher. Da sind diese dicken Zellen. Das schwarze Teil, was man da sieht, ist das Batterie-Management-System. Da gibt es halt auch unterschiedliche Hersteller, die da mittlerweile für DIY-Systeme welche anbieten. Ich habe mich da für JK entschieden. Es gibt da noch DALI und so. Genau, die haben aber zu dem Zeitpunkt eigentlich den größten Ausgleichsstrom geschafft unter den Zellen. Da kommen wir gleich noch zu. So, davon braucht man dann 16 Zellen, wenn man auf ein 48-Volt-System gehen will, was ich dann gemacht habe. Und im Prinzip schließt man dann die Zellen quasi mal plus minus zusammen. Schließt dann den Minus, führt man über das BMS-System, dass das BMS-System den wegschalten kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das BMS-System tut halt jede Zellspannung einzeln messen, dafür sind diese ganzen roten Kabel, und überwacht das Ganze. So, man kann dann in diesen Datenblatt reingucken von diesen Zellen, und man sieht dann, dass die Teile quasi einen Spannungsbereich haben, in den die betrieben werden dürfen. Das sind 3,65, bei der Ladeschlussspannung nennt man das, also wenn die ganz voll sind, und bei der Cut-Off-Spannung, also wenn die nicht mehr entladen werden dürfen, 2,5 Volt. Aber was man ja auch sieht auf der geübte, sag ich mal, visierte Mensch, sieht auch, dass diese Kurve unglaublich flach ist. Also man kann quasi nicht anhand der Spannung beschreiben, wie eigentlich der Ladezustand dieses Akkus ist. Man schafft nicht, anhand der Spannung das abzulesen, wie das jetzt bei einem normalen Bleiakku der Fall ist. Und das ist auch eine Aufgabe, die das BMS übernimmt. Es bilanziert quasi die ganze Zeit die Energie, die rein und raus geht, und sagt einem dann daran den Ladezustand, den State of Charge. So, das ist diese flache Kurve, die ich meinte. Genau. Und was man dann macht, ist, wenn man es einstellt, man guckt, dass man die oberen und unteren Bereiche abschneidet. Die kosten einen nur 3-4%, aber das schont den Akku halt einfach. Und man weiß auch nie so, also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das BMS schnell genug abschaltet, weil die so steil werden, die Kurven. Also es geht dann wirklich auf einmal, also dazwischen passiert quasi stundenlang nichts, wenn man lädt, und dann auf einmal geht die Spannung halt nach oben hinweg, und genau, deswegen lässt man da ein bisschen Puffer. Ja, was man dann als nächstes noch machen muss, ist Top Balancing, nennt sich das. Man schnappt sich ein Labornetzgerät, Netzteil, und lädt den Akku erstmal komplett auf bis zu einer gewissen Spannung. Was man links sieht, ist ein Screenshot von der App, die es zu dem BMS gibt, wo man die einzelnen Spannungen sehen kann. Und dann muss man quasi nach oben hin, versucht man die Zellen alle gleich zu machen, weil die haben, sind alle leicht unterschiedlich und die werden quasi, kann man sich vorstellen, leicht unterschiedlich voll. So, und man will aber eigentlich erreichen, dass bei da, wo das BMS sagt, so, jetzt ist die voll, jetzt schalte ich ab, sollten die möglichst alle gleich oben auf demselben, sag ich mal, Füllstand sein, damit man die maximale Kapazität aus dem ganzen Akku rausholt. So, und das macht man dann, indem man, wie gesagt, auf so 95% hochlädt. Dann guckt man sich diese Spannungen an. Ich habe sie dann da hier in dem Influx mir angeguckt, weil halt dann diese Linie man schön sieht, welche Zelle da jetzt abhaut. Und dann schnappt man sich einfach eine 12 Volt Kfz-Birne und geht damit an eine Zelle ran, die zum Beispiel nach oben hin abhaut. Oder man schnappt sich ein zweites Netzteil und lädt quasi Zellen, die nicht schnell genug hochkommen, lädt man nach, damit die letztendlich dann beim vollen Akku alle auf demselben Spannungsbereich sind. Ja, Testaufbau mit Multiplus 2. Das ist ein super, super Gerät, aber ich würde es kann empfehlen, das so nachzumachen. Ne? Das ist, leider kamen die Akkukabel nicht rechtzeitig an, sodass ich dann so ein Starterkabel vom Auto missbrauchen musste. Ja, aber ich saß zumindest daneben, also alles gut. Das Ding ist ein Ladegerät und ein Wechselrichter quasi in einem, also ein Inverter. Der kann quasi aus 48 Volt kann der 230 Volt machen, aber der kann auch aus dem Hausnetz, wenn ich Überschuss drin habe, wenn ich da so einen Mikrowechselrichter angeschlossen habe, kann der auch wieder die Batterie laden. Also der kann mir quasi auf allen Ebenen, kann der da die Nullregelung machen. Das ist eigentlich ein super cooles Teil. Ja, dann April, da wird es dann langsam schöner. Da kommt dann schon mehr runter. So, und dann das Ganze mit dem Akku, den habe ich dann Anfang April quasi in Betrieb genommen. Und da sieht man dann jetzt, da sind 30 Kilowattstunden in den Akku reingegangen und 30 auch wieder raus. Also da habe ich keine Energie mehr verschenkt. Und ich habe nur noch 7,5 Kilowattstunden über den ganzen Monat gerechnet, überhaupt ins Netz eingespeist. Das sind halt so diese Regelverluste, der ist halt nicht unendlich schnell in dem Nachregeln auf diesen Nullwert. Der schwankt eigentlich immer die ganze Zeit um Null. Ja, dann durch das Elektroauto habe ich dann gemerkt, okay, mit diesen drei Paneelen reißt man nicht mehr so besonders viel. Da musste dann ein bisschen mehr her. Genau, und habe das ganze Ding dann auf 4 Kilowatt Peak aufgebohrt. Und da gehe ich jetzt mal schnell drüber, weil ich ein bisschen außer Zeit bin. Genau, und habe das Ganze dann aus dem Testausbau dann anständig in der Garage aufgebaut. Und was man oben links noch sieht, ist ein Überspannungsschutz, also dass halt, wenn ein Blitz einschlägt, dass man sich nicht die ganze Technik da zerstört. Genau, und links die beiden blauen Kästen, die da drunter kommen, das sind die Batterieladegeräte, die können dann von diesem Multiplus auch angesteuert werden, dass er sagt, oh, die Batterie ist jetzt schon fast voll, machen wir ein bisschen weniger Ladestrom. Genau, und unten sieht man jetzt den Akku, wie er leider gerade immer noch ist. Da muss jetzt noch ein anständiges Gehäuse für her. Genau, und was man da aussieht, dass ich den verspannt habe, das sagt der Hersteller, man soll den mit, ich glaube, 150 Kilowatt verspannen beim Laden, damit die Luftbläschen, die da bei der Herstellung, die schaffen kein perfektes Vakuum bei der Herstellung, quasi nach oben hin besser ausdiffundieren können. Aber das ist eigentlich nur relevant für die ersten paar Ladezyklen. Genau. Und der letzte Kasten unten links ist quasi die Steuereinheit. Das ist ein mega geiles System, dieses Victron-Zeug, weil diese Steuereinheit ist einfach nur ein ARM-Rechner. Und die haben ein offenes Wiki und beschreiben auch, wie man quasi da Root-Access drauf kriegt. Und da ist einfach nur ein Embedded Linux drauf, ja, mit ganz vielen Debo-Services. Die haben sie auch alle beschrieben. Also da kann man sich richtig als Technik-Nerd austoben. Genau, also da, das war extrem hacker-kompatibel. Ja, und dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus, wenn man da so ein paar mehr Paneele dranhängt. Dann kommen da auf einmal 260 Watt runter. Und das, dann läuft man auf einmal in einer total wahnwitzigen Situation, dass man auf einmal feststellt, Mist, das Auto ist voll, der Akku mit 15 Kilowattstunden fast ist voll, alle Waschmaschinen sind durch, was ich vorher nie gemacht habe, ne? Also immer erst, wenn keine Unterhose mehr da war. Die Spül ist durchgelaufen, also der Spülmaschine. Ja, und dann regelt es dann einfach am Nachmittag, regelt die Anlage halt runter, weil die noch als, also ich habe die noch als Balkonkraftwerksanlage laufen, also ich habe es so eingestellt, dass er höchstens 600 Watt einspeisen kann. Genau, weil es lohnt sich halt in einer Mietswohnung nicht, die als richtige Anlage anzumelden. Das ist einfach viel zu viel Bürokratie. Aber vielleicht tut sich ja da im Herbst noch ein bisschen was. Mal gucken. Ja, und das ist dann schon amtlich hier, 9 Kilowattstunden, obwohl eigentlich der Mai, wenn er schon zurückändert, am Anfang richtig schlecht war. Genau, und über 20 Kilowattstunden kriegt man dann halt mit so einem Gartensystem, sag ich mal, zusammen. Und das ist dann schon eine Größenordnung, wo man dann zwischen März und Oktober wirklich mit einem Akku zusammen eigentlich autark ist, sag ich mal. Also das ist schon, das macht richtig Spaß. Genau, hier sieht man nochmal ein bisschen, was da so rein und rausgegangen ist. Genau, und jetzt noch die letzten Tage. Und noch als letztes noch Ertrag übers Jahr, das ist gerade, was ich zusammengefasst habe. Also ihr müsst immer rechnen zwischen März und Oktober, da kann man was mit anfangen. Sommer geht's richtig, also jetzt dieser Monat, nächster Monat. Ja, und dann kommt man auf dumme Ideen, wenn man zu viel Solar eingeatmet hat. Ja, dann braucht man Windschutz auf der Terrasse und baut dann mit Solarpanelen Windschütze. Ne? Also. Ja, also es ist natürlich sehr unoptimal, aber bevor ich jetzt einen Windfang habe, der 0 Watt macht, nehme ich lieber ein Panel, was nur die Hälfte abwirft. Ne? Genau, und da kann ich nur sagen, Leute, werdet selber aktiv und kommt auf die helle Seite der Energie. Es macht unglaublich viel Spaß und es ist ein unglaublich geiles Gefühl, wenn man dann sieht, dass man seinen eigenen Strom verbraucht.
Wow, also ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher. Ich fand das total spannend. Also das heißt, du hast jetzt mit einem Modul oder mit den zwei Modulen letztes Jahr angefangen und hast mittlerweile auch schon einen Sichtschutz aus Photovoltaik. Das heißt, also wenn ihr damit anfangt, es gibt kein Ende.
Nee. Auch Terrassenüberdachung kann man da prima rausmachen. Da gibt es extra Module, die haben quasi mehr Platz dazwischen, dass auch noch ein bisschen Licht reinfällt.
Ja, es gibt jetzt auch schon richtig schöne bunte Module. Ich habe da, ich komme aus Freiburg am ISE, das Fraunhofer Institut für Solare Systeme. Schönes Grün, schönes Backsteinrot, Royalblau. Der Kreativität sind da gerade keine Grenzen mehr gesetzt. Also das heißt also, mittlerweile ist ein halber Garten voll mit Photovoltaikmodulen, so wie man das sieht.
Ja, also ja.
Die Erfahrung machen wir wirklich ganz oft. Es ist eine Einstiegsdroge. Es gab jetzt aber auch noch Fragen, oder? Also ich denke, da gibt es bestimmt noch so ein paar Fragen. Eine hatten wir vorher noch. Ist aber eigentlich schon auch gleich über der Zeit. Das heißt,
sonst, ich bin gleich hier unten an der Seite, kann man direkt sprechen und ich bin auch ein ganzes Wochenende auf der GPN einfach mich anquatschen. Da kann ich euch mit tot quatschen mit dem Thema.
Und Björn ist ja, du bist ja auch noch die ganze Zeit heute da bis Sonntag. Das heißt, bei diesen Solar-Handy-Aufladesachen auf
jeden
Fall.
Genau, alle mit Sonnenstrom morgen die Handys laden.
Ja, genau. Und dann ist Björn jetzt noch gleich für euch da. Dann machen wir den offiziellen Teil jetzt fertig. Dankeschön für deinen Vortrag.
Ja.
Danke für die.